Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, schenk du uns jetzt deinen Geist, dass wir ganz auf dein Wort ausgerichtet sind. Lass es in unser Herz hineinfließen, in unser Leben. Und mach uns bereit, dass wir es annehmen und dass wir mit diesem Wort leben wollen, dass wir dir gehorchen wollen. Ja, sei du jetzt auch bei mir, wenn ich dieses Wort weitergebe. Amen. Liebe Gemeinde, für jeden begeisterten Fußballer geht es darum, am Ball zu bleiben. Jeder leidenschaftliche Musiker muss in Übung bleiben. Und was tut der Mensch nicht alles, um gesund zu bleiben? Ein Schüler, der nicht gern sitzen bleibt, sollte fleißig beim Lernstoff bleiben. Im Wartezimmer des Arztes sollte man sitzen bleiben, damit man endlich drankommt. Ein liebenswerter Besucher sollte unbedingt noch da bleiben. Das in der Gefriertruhe eingefrorene Obst und Gemüse sollte frisch bleiben. Und auch der Computer muss hübsch dafür sorgen, dass alle wichtigen Daten auf der Festplatte bleiben. Sie sehen, in fast allen Lebensbereichen haben wir es mit dem Bleiben zu tun. Bleiben verfolgt uns. Was aber bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Was bleibt, wenn uns das Leben wegrutscht? Was bleibt, wenn das, worauf wir uns bleibend verlassen haben, verlischt und erstirbt? Wer oder was bleibt denn wirklich und für immer? Das ist doch die geheime Sehnsucht jedes Menschen, dass er Bleibendes haben will, festhalten will und haben muss. Darum rennt er doch wie verrückt her, hinter Anerkennung, hinter Ehre, hinter Macht, hinter Reichtum. Und wem das nicht ins Lebenskonzept passt, der läuft verzweifelt alternativen Ideen und Rezepten nach. Da wird dies und jenes ausprobiert und schließlich kommt doch der große Katzenjammer, wenn es eben doch nicht bleibt. Und dann sind da auch noch solche, die haben allen Quatsch und allen Firlefanz nicht mitgemacht. Die sind immer treu und brav zu Hause geblieben. Die haben die alten Tugenden gepflegt. Die wissen, worauf es im Leben ankommt. Die stehen mit beiden Beinen im Leben und haben sich unbeirrbar und zielstrebig dafür eingesetzt. Aber wirklich froh, wirklich zufrieden, wirklich innerlich frei sind auch diese Menschen nicht. Denn sie ahnen zu Recht, dass das noch nicht alles sein kann, was dem Leben einen bleibenden Sinn geben kann. Und was ist das alles? Was ist das alles? Worauf kommt es denn nun wirklich an? So sehr, dass es sich lohnt, dafür zu leben und auch dafür zu sterben. Das sagt uns Jesus in unserem heutigen Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Ich möchte uns den Abschnitt einmal vorlesen. Jesus sagt: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ja, der Predigt habe ich das Thema vorangestellt: In der Liebe Jesu bleiben. Wie könnte es anders sein? und habe das in drei Abschnitten entfaltet oder werde es in drei Abschnitten entfalten. Erstens, du bist ein von Gott kompromisslos geliebter Mensch. Zweitens, du lebst von der Lebenshingabe Jesu. Und drittens, du bist zu bleibender Freude und zur Weitergabe der Liebe Jesu befreit. Auch bei Jesus geht es ums Bleiben. In keinem Text der Bibel steht dieses Wort so oft. Aber was meint er, wenn er so eindringlich vom Bleiben spricht? Worum geht es, wenn er seine Jünger immer wieder daran erinnert? Bleibt, bleibt in meinem Wort. Bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt es uns hier ganz persönlich. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Du bist ein von Gott, und wir haben es eben auch schon gesungen, kompromisslos geliebter Mensch. Du bist ein von Gott kompromisslos geliebter Mensch. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Sagen wir es gleich vorweg, es geht hier nicht um irgendwelche Moral, auch nicht um irgendein Appell, nicht um ein paar wichtige Verhaltensregeln, wie man das Leben als Christen etwas verbessern kann, wie man etwas besser als Christ lebt, wie man zumindest nach außen hin den Leuten zeigt, wie ein guter Christ sich verhält. Es geht nicht um Steigerung unserer Bemühungen, sondern es geht um eine große und tiefe Ruhe. Gemeint ist nicht Mund halten und nichts tun, sondern um die Ruhe des Vertrauens, dass ich mich gehalten und getragen wissen kann von dieser kompromisslosen Liebe Gottes, wie in einem Netz. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Getragen und gehalten weiß von der Liebe Gottes. Diese Ruhe ist bei denen zu finden, die lieben und geliebt werden. Liebe ist ja an sich aufregend, ist atemberaubend, bringt in Schwung. Wenn jemand verliebt ist, dann weiß man das, was das bedeutet. Liebe macht die Zeit kurz. Liebe ist in ihrem Kern und Wesen eine zutiefst starke Strömung voller Lebendigkeit, voller Tragkraft. Wer liebt, der bleibt. Aber genau da haben wir unsere allergrößten Schwierigkeiten. Wer liebt denn schon so? Wer liebt denn schon so, dass man gerne bei ihm bleibt? Bleibt. Also nicht nur mal einen Nachmittag oder so. Reicht die Liebe von Menschen überhaupt aus, wenigstens im Leben zusammen zu bleiben? Ein Leben lang? Unsere Statistiken sprechen ja eine ganz eindeutige Sprache. Jede zweite bis dritte Ehe wird in Deutschland wieder geschieden. Und das Traurigste dabei ist, dass Christen hier keine Ausnahme bilden. Bleiben, welch ein großes Wort. Bleiben. Welch eine schwere Arbeit. Welch eine große Not. In der Liebe bleiben, in der Treue bleiben, in der Geduld bleiben, auch dann noch mittragen und ertragen, wenn das völlig auseinanderläuft, wenn Widerstand da ist und Konflikt und Auseinandersetzung und Böses, was sich Menschen gegenseitig antun. Ruhe bewahren, die Hoffnung nicht fahren lassen. Das alles entspringt nicht unserem Wesen, das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Bei uns geht das in die Brüche, bei uns geht das kaputt. Aber wir haben es geschenkt bekommen, auch wenn viele ihr Geschenk gar nicht auspacken mögen. Wir reden immer davon, von der Liebe Jesu, die er in unser Herz gegossen hat. Aber wie sieht es in unserem Alltag aus? Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das buchstabiert Jesus regelrecht seinen Jüngern Wort für Wort vor. Auf gut Deutsch heißt das, es gibt keinen Weg von unten nach oben. Ihr könnt euch noch so anstrengen, ihr könnt euch noch so bemühen, ihr schafft es nicht zum Himmel. Das heißt, egal wie toll ihr wirkt oder wie toll ihr nach außen hin euch gebt, ihr schafft es nicht. Euer Herz ist nicht in der Lage dazu, den Himmel zu erreichen. Wir sind keine Senkrechtstarter mit angeborener oder anerzogener Glaubensinitialzündung, die uns in den Himmel katapultieren könnte. Es ist alles ganz anders, weil wir ganz anders sind. Anders, als wir es uns wünschen. Paulus hat einmal geschrieben im Römerbrief, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vielleicht kennen Sie schon die Parabel von Werner Bergengruen, die Liebe des Fischers. Vielleicht haben Sie auch von mir schon mal gehört. Aber ich möchte Sie ganz bewusst heute noch einmal in diese Predigt mit hineinnehmen, denn ich halte sie für ein wunderschönes Bild, ein wunderbares Bild für das, was Jesus uns in diesem Wort sagt. Diese Geschichte erzählt von dem jungen Inselfischer Erik, der gut gelaunt am frühen Morgen von seinem nächtlichen Fischfang in den Hafen zurückkehrte. Schon vor dem Tor erwartet ihn der zuständige Richter, um ihm mitzuteilen, dass er seine Frau Luise wegen schändlichen Ehebruchs mit einem Fremden in Haft genommen habe. Nach dem Brauch der Insel werde sie zum Sonnenaufgang vom Felsen in den Tod hinabgestoßen. Der bis ins Mark erschütterte Erik hat nur noch den einen Gedanken: Ich muss das Leben meiner Frau retten, egal was die angestellt hat, mit wie vielen Männern die geschlafen hat oder sonst was. Da ist kein Groll über die schlimme Tat seiner Frau, nur der Gedanke an ihre Rettung. Als die Leute noch schliefen, stieg er in die steile Felswand hinein, befestigte dort mehrere Seile, verband sie miteinander, stopfte die Lücken mit Reisig, Stroh und Farn und Heu. Mit dem ersten Hahnenschrei stieß man seine Frau dann vom Felsen hinunter und sie fiel weich in dieses Netz, das Erik für sie vorbereitet hatte. Sie fiel in dieses Netz der Liebe hinein, die nicht Strafe will. Warum spannte Erik dieses Netz der Liebe? Er hätte allen Grund gehabt zu sagen, naja, also die Alte, die soll sehen, wo sie bleibt. Er spannte dieses Netz der Liebe, weil er liebte mit einer Liebe, die zu ihrer Wahl steht. Er hat sich entschieden für diese Frau. Und für diese Frau ist er bereit, alles zu tun und alles zu geben. Komme, was da wolle. Ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Ich habe euch erwählt. Ich habe dich erwählt. Ich will dich haben, so wie du jetzt bist. Ja, dich. Auf dich und mich hat Gott es abgesehen. Er kennt unser Herz. Er kennt dein und mein Herz. Er weiß, wie finster es darin aussieht. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Wir sind eigensinnig, stur, treulos, mutlos, selbstherrlich, undankbar, stolz, besserwisserisch, rechthaberisch. Und nennen wir es auch mal so, reich, einfach reich. Wir wollen was haben. Zu reich für Jesus oft. Jesus, der jede Menge Böses und Liebloses bei uns findet, der eigentlich nur Finsternis bei uns sieht, der wählt uns. Der sagt, dich will ich haben. Du sollst mir gehören. Warum macht er das? Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Jesus selber lebt in einer einzigartigen Liebesbewegung, die den Himmel zerreißt und auf die Erde sinken lässt, damit wir erleben können, dass es wahrhaft Bleibendes gibt, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Dieses Bleibende ist die einzigartige Liebe Gottes. Nicht das, was ich vermag, nicht das, was ich kann, nicht das, was ich erkennen kann oder an Erkenntnis gewinnen kann, sondern dieses Bleibende ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Aber nicht so, dass sie diffus über die ganze Welt verstreut wird, jeder kriegt so ein bisschen was von der Gnade Gottes herausgeschüttet, sondern sie strömt sozusagen im Flussbett der Jesusgeschichte. Ist eine Beziehungssache, eine persönliche Beziehungssache zwischen dir und Gott, zwischen Gott und dir. Wer ihm im Leben und im Sterben vertraut, wer sich in das Netz seiner Liebe fallen lässt, der wird seine Liebe auch in den alltäglichsten Dingen spüren. Da schaut nämlich Jesus hinein. Ihn interessiert nicht, wie du im Großen und Ganzen bist. Ihn interessiert auch nicht, wie die Welt im Großen und Ganzen ist, sondern ihn interessiert, wie es dir in deinem Herzen geht, was in deinem Herzen passiert. Das ist für Jesus wichtig. Und du musst nicht daneben stehen und verdursten. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke, ruft Jesus uns zu. So wählt er seine Leute, er sucht dich auf, dich persönlich. Er kommt zu dir, er spricht dich an durch dieses Wort. Er redet mit dir. Er ruft dich jetzt in diesem Augenblick. Er ruft dich aus deiner heillosen Welt in sein Heil. Er sagt, wie finster es auch immer jetzt in deinem Herzen aussieht. Ich will es hell machen. Ich habe das Licht dafür, damit es in deinem Leben hell werden kann. Die uns widerfahrende, wählende Liebe Jesu geht nicht von unserer Würdigkeit oder Brauchbarkeit aus. Sie ist keine verdiente, an unserer Liebenswürdigkeit sich entzündende Liebe, sondern eine Liebe, die liebt, wo eigentlich nichts und gar nichts zu lieben ist. Gott hat tatsächlich in Jesus Christus seine Feinde geliebt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betet Jesus noch am Kreuz, kurz vorm Sterben. Und Jesus erzählt die Geschichte von dem Zöllner, der an der Tür der Synagoge steht und der nur einen einzigen Satz sprechen kann. Nur einen einzigen, wirklich brauchbaren Satz sprechen kann. Gott sei mir Sünder gnädig. Mehr hat er nicht zu bieten. Und er sagt Jesus, dieser Mensch geht gerechtfertigt nach Hause. Gott sei mir Sünder gnädig. Dieser eine Satz reicht für den Himmel. Wir mögen dafür ein Gefühl haben oder nicht. Tatsache ist, all meine Verkehrtheiten, meine Minderwertigkeiten, meine Lieblosigkeiten, all meine Versuche, gut sein zu wollen, richtig leben zu wollen, inklusive meiner Zweifel und ungezählter Niederlagen, sind Hinweise genug, dass Christus seinen Feind geliebt hat. Aber das ist auch mein ganzer Trost, meine große Freude, meine untrügliche Kraftquelle. Er liebt mich dennoch, auch wenn das alles ständig baden geht, was ich in meinem Leben versuche. Und nun lass es für dich ganz persönlich gelten. Du bist ein von Gott unendlich geliebter Mensch. Und deshalb auch zweitens, du lebst von der Jesus, von der Lebenshingabe Jesu. Du lebst von der Lebenshingabe Jesu. Die Liebe des Fischers Erik zu seiner untreuen Frau Luise war schon eine ganz besondere. Erik weiß, auf Ehebruch steht nach dem Gesetz seiner Insel die Todesstrafe. Ende, Schluss, aus. Aber der Tod ist niemals die eigentliche Bestimmung des Menschen. Wir Menschen sind doch zum Leben und zur Liebe bestimmt. Wenn der Verurteilten irgendetwas helfen kann, dann ist es die vergebende Liebe. Die Liebe, die sich um den Verbrecher bemüht und ihn liebevoll auffängt. Darum knüpft Erik stundenlang dieses Netz und polstert es so gut er kann ab. Welch eine erfinderische Liebe, die sich um die Lebensrettung eines Schuftes Gedanken macht. Sich redlich müht und alles, was sie weiß, kann und hat, einsetzt. Aber so sehr mich die vergebungsbereite Liebe dieses Fischers Erik beeindruckt, die Pointe der Geschichte liegt noch unter der Pointe, weit unter der Pointe der Liebe Jesu. Anders gesagt, ein Mensch wie Erik, ein Mensch wie du und ich, der kann überhaupt nichts dafür tun, dass das Todesurteil juristisch aufgehoben wird. Diese Frau ist zum Tode verurteilt und das gilt auch, wenn die in das Netz da fällt von dem Erik. Das Recht verlangt konsequent, ein Urteil muss vollzogen werden. Die Liebe aber sucht Verschonung. Was kein Mensch vermag, das hat Gott in seiner großen Liebe für uns, für dich und für mich getan. Er hat das über uns allen verhängte Todesurteil aufgehoben. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und man könnte hier auch getrost ergänzen für seine Feinde. Erik hat seine Netze, seine Zeit und Kraft hingegeben, Jesus sein Leben. Jesus hat das rettende Netz mit seinem ganzen Leben gespannt und mit seinem Sterben noch obendrein. Von A bis Z sagt sein Leben, für dich in die Welt gekommen, für dich alles hingegeben, für dich gelitten, für dich am Kreuz gestorben. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Gewiss, es hat viele Helden gegeben, die ihren Hals für andere hingehalten haben. Und wir haben Louis ja zurzeit in der Nähe, Louis Kern aus Indien, der hat uns am Freitag wieder erzählt, dass auch in Indien immer wieder Christen für ihren Glauben sterben müssen. Es ist großartig, wenn Menschen diesen Weg wirklich bis zum Ende bereit sind zu gehen. Aber keinem dieser Menschen ist es gelungen, das Opfer des Lebens und Sterbens zu bringen und dadurch ein für alle Mal den Weg in Gottes Herrlichkeit für alle Todeskandidaten freizulegen. Egal, ja, was ich tue, was ich bereit bin, preiszugeben, zu opfern. Auch Erik hat gesündigt und sei es nur in Gedanken. Darum muss er sterben. Seine Liebe reicht nicht aus. Jesu Liebe reicht aus. Sie reicht aus für dich und mich und auch für jeden Einzelnen von uns hier. Sein Lebensopfer hebt das Todesurteil auf und eröffnet dem Verurteilten die ersehnte Freiheit. Nicht nur den Blick in den Himmel, sondern den Platz im Himmel. den ganzen Himmel. Mit den Worten Jesu, ich nenne euch nicht mehr Sklaven der Sünde und des Todes, sondern Freunde, meine Freunde, Gottes Freunde. Jetzt haben wir allerdings noch kein Wort darüber verloren, wie man denn in der Liebe Jesu bleibt und überhaupt, wie wir Frucht bringen, dass unsere Frucht bleibt. Lasst uns also noch einmal ganz genau hinschauen, dann könnten wir kleine praktische Schritte für unser Leben im Alltag entdecken. Und damit sind wir dann auch schon beim dritten Abschnitt angelangt. Du bist zu bleibender Freude und zur Weitergabe der Liebe Jesu befreit. Zunächst einmal der erste Schritt. Konzentriere dich nicht aufs Fruchtbringen, sondern auf Jesus. Ich denke, das ist das größte Problem von Christen, dass die immer meinen, sie müssen irgendwas Besonderes tun, damit sie irgendwann bei Jesus ankommen. Sie müssten besonders nett sein, besonders fromm sein, besonders liebevoll und freundlich aussehen und wirken und so weiter. Und müssten besonders viel auch für arme Menschen tun. Nein, Jesus erwartet was völlig anderes. Er sagt, das alles tut ihr, das werdet ihr tun. Das werdet ihr nicht nur freiwillig tun, das werdet ihr mit großer Freude tun. Wenn etwas anderes an erster Stelle steht, nicht das ständige Wollen, dass man irgendwie Frucht bringt, sondern dass man auf Jesus schaut, dass man mit Jesus rechnet, dass man mit Jesus in jedem Atemzug des Lebens rechnet. Ein Apfelbaum ermahnt sich doch auch nicht selber immer zu, du musst aber Äpfel bringen, und zwar schöne Äpfel, dicke, rote, saftige, ohne Flecken und Runzeln, viele Zentner schwer. Lass doch den ganzen Leistungskrampf bei Jesus los und freu dich, dass er dich so liebt, wie du bist. Einfach zu Jesus hingehen. Hier, Jesus, hast du meine Äpfel, sage ich jetzt mal so. Hier hast du die Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Ob sie faul sind oder gut sind, das weißt du am besten. Ich lege sie dir hin, dass du das draus machen kannst, was dir dient und was dann auch durch dich anderen dient. Das ist die richtige Reihenfolge. Zweiter Schritt. Lass dir von Jesus in die Karten hineinschauen. Lass dir von Jesus in die Karten schauen. Du musst gar keine dunklen Geheimnisse vor ihm haben. Es ist äußerst befreiend, das ganze Leben mit ihm zu teilen. Alles, wirklich alles, darf ich bei ihm ins Gespräch bringen. Und er freut sich besonders über die ganz finsteren, über die ganz dunklen Ecken meines Lebens. Als Bilder Sasso vor ein paar Wochen bei uns war, hat er uns erzählt, wie die das in ihrer Gemeinde machen. Dass die nämlich so Partnerschaften haben. Dass so einer für den anderen auch ein Stück weit, dass immer zwei zusammen auch aufeinander achten, dass sie wirklich die Dinge vor Gott bringen können, die sie belasten, die ihr Leben schwer machen. Und dann spricht man aus, auch die Dinge, die vielleicht ganz furchtbar sind, die man niemandem sagen würde. Dann sagt man es Gott der Reihe nach. Und das ist manchmal nicht leicht. Es ist nicht leicht, Dinge, Wahrheiten vor Gott zu offenbaren, ja, die sehr unangenehm sind. Aber solche Dinge, die gibt es in unserem Herzen, die gibt es in unserer Seele. Und Gott freut sich darüber, wenn wir sie ihm bringen. Und dann sind sie auch wirklich weg, denn dafür ist er am Kreuz gestorben. Du musst keine dunklen Geheimnisse vor ihm haben. Du darfst im Gespräch alles vor ihm ausbreiten. Das kann manchmal peinlich für mich sein, wenn ich andere Menschen um Verzeihung zu bitten habe oder etwas neu zu ordnen habe. Wenn ich zu jemandem hingehen muss und sagen muss, du, ich habe dir Unrecht getan. Ich bin dir wirklich auf den Keks gegangen. Es ist wirklich schief gelaufen. Und ich will mich dafür bei dir von Herzen entschuldigen. Der dritte Schritt. Befasse dich täglich einige Minuten konzentriert mit der Bibel. Damit ist nicht gemeint, so ein Ritus, jeden Morgen halbe Stunde Bibel lesen, sondern befasse dich täglich einige Minuten konzentriert mit der Bibel. Bevor ich Jesu Wort halten kann, muss ich es kennen. Dabei geht es nicht um das Abhaken eines Pensums, sondern es geht um die Begegnung mit Jesus. Und wir können Gott und Jesus in seinem Wort begegnen. Denn da spricht er zu uns. Da spricht er uns persönlich und direkt an. Und darum kann man auch bitten, kann sagen, zeige du mir für heute das Wort, das du mir sagen willst. Das Wort, was jetzt für mich gelten soll. Darum geht es, dass man sich Zeit nimmt, wenigstens einmal am Tag wirklich dieses Wort, diesen Liebesbrief Gottes an uns zu befragen, mit Jesus Begegnung zu haben. Durch das Lesen der Bibel bekomme ich tiefen Trost und Kraft.
den Versuchungen des Bösen zu widerstehen. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Die geistliche Waffenrüstung Gottes kommt durch das Wort Gottes. Dann der vierte Schritt. Konzentriere dich immer etwas weniger auf dich, aber immer etwas mehr auf deinen Nächsten. Es geht hier nicht schon wieder um, ich muss was tun, sondern es geht um eine Reihenfolge. Wenn meine Beziehung zu Jesus stimmt, wenn das klar ist, an erster Stelle kommt Jesus, dann geht es im zweiten Schritt um denjenigen, für den mir Jesus Verantwortung gegeben hat. Und das ist nicht ich selber, sondern das ist mein Nächster. Das ist der, den Jesus mir zeigt. Natürlich hat er auch für mich Verantwortung gegeben und es ist auch wichtig, dass ich auf mich achte, aber an zweiter Stelle steht das, was mir Gott für den anderen zeigt. Und dann komme ich mit meinen Bedürfnissen. Mit Jesus im Bund müssen wir uns nicht ständig gegen andere absichern, schützen, verteidigen, die eigenen Interessen und Wünsche durchboxen. In der Freundschaft mit Jesus lernen wir die Menschenliebe, die Nächstenliebe und sogar die Feindesliebe. Dann kann es sogar sein, dass man sich ganz alleine fühlt und ganz alleine weiß und niemanden, keinen Verbündeten um sich hat und trotzdem getrost und freudig sagen kann, du Jesus, du bist da, du gibst mir jetzt deine Kraft, dass ich zu den anderen gehen kann, dass ich mit dem anderen, ja, der mir gar nicht wohlgesonnen ist, Kontakt aufnehmen kann. In der Freundschaft mit Jesus lernen wir die Menschenliebe, die Nächstenliebe und sogar die Feindesliebe. Seine Liebe befähigt uns, zu ermutigen, mehr zu loben als zu kritisieren, sich selbst und anderen von Herzen zu vergeben, füreinander und miteinander zu beten und auch ganz praktische Mithilfe anzubieten. Aber nochmal, es geht nicht darum, dass wir das jetzt anstreben, sondern dass wir in dieser Liebe Jesu bleiben und aus dieser Liebe Jesu heraus uns das schenken lassen und das in Freude auch annehmen. Und jetzt der fünfte Schritt, tu, was heute dran ist, heute. Tu, was heute dran ist, heute, nicht morgen, sondern jetzt. Jetzt, wenn du es verstanden hast, jetzt, wenn du siehst, wo dich Jesus haben will. Tu das jetzt. Um Jesus gehorsam zu sein, braucht es keine erhebenden Gefühle, sondern es braucht eine offene Bibel und ein williges Herz. Herr, mach, dass ich will, was du willst. Und gib mir den Mut zu tun, was du willst und das zu lassen, was du nicht getan haben willst. Du, Herr Jesus, du gibst mir diese Kraft, du gibst mir diesen Mut und du gibst mir diese Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.